Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio
und dem Dominik.
Heute aus dem neuen Studio 3.
Ja, frisch renoviert, allerfeinste Sound-Umgebung.
Tipptoppi Soundqualität.
Das Einzige, was stört, ist ein 15-jähriger Laptop, der hier nebenzu läuft.
Wir haben noch so einen Föhn aus der Vorkriegszeit.
Genau.
Vielleicht wird das rausgeschnitten durch eine Aufhörung, wer weiß.
Ja. Hoffen wir es doch.
Ja, wir reden heute hauptsächlich über Italien, aber wir haben noch ein kurzes Einstiegsthema. Du bist ja diese Woche in Zürich-Oerlikon gewesen.
Mhm.
Geh den Steve besuchen.
Ja, den Steve.
Oder geh hören.
Ja, ich bin gegangen, weil ich so ein grosser Fan bin vom Steve.
Nehme ich an, ja.
Nein, ich war aus beruflichen Gründen tätig und habe einen Artikel über ein Event geschrieben, Steve Bannon zu Gast bei der Weltwoche, also beim Roger Köppel.
Bist du beeindruckt gewesen?
Nein. Nicht so wie andere Journalisten, ich hatte das Gefühl. Es war relativ banal gewesen, was der Mensch erzählt hat. Und auch, man hat auch gemerkt, dass er keine Ahnung hat von Europa. Er hat ja zum Beispiel erzählt, dass in Italien über 60% gegen das Establishment gestimmt haben. Obwohl in dieser Rechnung ist auch da in Berlusconi seine Partei Forza Italia drin. Und ich würde jetzt mal meinen, Berlusconi ist so ein bisschen die Verkörperung vom italienischen Establishment von den letzten 20, 30 Jahren.
Kann man so sagen.
Ja.
Ja, über die Schweiz hat er auch sicher auch lobende Worte
verloren. Ja, ja. Wir sind die Wiege von der populistisch-nationalistischen Bewegung. Er hat das,
mit, Nummer 1.
Ja, er hat gesagt, Dr. Blocker sagt, Trump war vor dem Trump, wegen der IWR-Abstimmung 1992. Also er vermixt da schon ein paar Sachen, wo ich das Gefühl habe, okay. Das kann man eigentlich nicht so machen. Es ist nicht ganz seriös, aber ja, unterhaltsam ist es im Publikum, ist das angekommen. Wenn er so gegen die EU gewettert hat, gegen Merkel und eben gegen das politische Establishment.
Mhm.
Wo das Publikum nicht mehr so mitgejubelt hat, ist es, wenn er gegen das Finanzsystem gewettert hat, also gegen Banken und etc.
Ja,
ja, da ist es doch eher ruhig geworden im Saal, weil das ist doch ein bisschen, wie soll man dem sagen, so ein bisschen ein distinguiertes Publikum gewesen. Also das sind nicht Blue-Collar-Leute gewesen, die er davon erzählt hat, also okay. Arbeiter.
Wie, er darf ja eigentlich, das ist ja eigentlich seine nährende Hand gewesen, oder? Lang.
Aha, ja, ja. Er war ein Goldman Sachs Banker und hat, glaube ich, eine eigene Bank noch gegründet, so eine Investmentbank, und ist dadurch auch ins Filmgeschäft gekommen, wo er dann eben, wie der Roger Köppel gerne erzählt, den ersten Sean Penn-Film produziert hat.
Ja. Ja, also einer vom Bauch.
Einer von uns, ja.
Das ist gut.
Ja, hey, das Interessanteste war, was er erzählt hat, eben, wie der Trump so arbeitet und so, und wie das Ganze abgelaufen ist im Wahlkampf. Ich meine, dort ist er wahrscheinlich auch kompetent. Er ist ja, glaube ich, im Sommer 16 zum Chefstrateg von der Trump-Kampagne geworden und ist das auch noch der Blobe im Weißen Haus.
Mhm.
Aber nur für etwa ein halbes Jahr, im letzten August, ist er vom Hof gejagt worden, sozusagen. Und jetzt ist er auch, hat er auch sein Breitbart, das rechte Online-Magazin verloren, wo er Anfang des Jahres hat müssen gehen. Man geht davon aus, dass es wegen dem Buch war, das hier erschienen ist, über Trump, Fire and Fury, von Michael Wolff, wo der Bannon einer der Kronzeugen ist, über so das Gebaren von Trump im Weißen Haus. Und er hat irgendwie mal rausgelassen, dass Ivanka Trump dumm sei wie eine Ziegel oder so. Ein Bachstein, es wird immer anders übersetzt.
Okay.
Ja, und seitdem ist er halt dort nicht mehr so wohl gelitten, aber er sagt immer noch, er liebe den Trump und der Trump sagt, auch ein unglaublicher Typ und so, und super, alles toll mit dem Donald.
Ja. Und jetzt probiert hier Europa zu erobern.
Ja,
ich
glaube genau.
Schon irgendwie weiter jetzt ist auf Frankreich, oder? Ich glaube schon irgendwie im Front National, auch schon am Parteitag oder so. Mhm. Heute oder gestern, ich weiß auch nicht genau.
Also der Parteitag ist heute und morgen vom
Front National. Ah, heute und morgen.
Die werden sich auch einen neuen Namen noch geben. Wird lustig. Nimmt mich jetzt schon Wunder.
Ah, das weiss man noch nicht?
Nein,
das
weiss man noch nicht. Aha. Also, Stand jetzt... Weiss man das noch nicht, das kommt heute oder morgen raus, also Samstag oder Sonntag. Ja, ja eben, das ist halt, da habe ich das schon ein bisschen Mühe mit seinen Thesen, wenn er das vergleicht. Er vergleicht die AfD mit der SVP, mit der Liga in Italien, mit dem Front National. Das ist für ihn alles eben die grosse populistisch-nationalistische Bewegung. Auch der Viktor Orban, so Vertreter von dem und so. Ja, die Vergleich finde ich, er sagt halt schon, es gibt auch Unterschiede zwischen diesen Bewegungen, aber das, ich finde halt einfach, ja, was ist das Ziel von so einer Bewegung? Ist es einfach Europa zu killen, also die EU quasi kaputt zu machen?
Ja,
ein anderes gemeinsames Ziel sehe ich jetzt bei diesen Bewegungen, ehrlich gesagt, nein.
Mhm.
Also es sind eben nationalistische Bewegungen, die halt stark für die nationale Souveränität pochen und so.
Ich finde es manchmal auch so ein bisschen hirnloses Abfeiern von eben all diesen Protesten, Parteien oder Bewegungen oder was auch immer. Der Fakt an und für sich, eben, dass so ein bisschen das Links-Rechts-Spektrum aufgebrochen wird oder man vielleicht so ein bisschen einen neuen politischen Kompass irgendwie muss finden, das finde ich ja noch einen interessanten Aspekt.
Mhm.
Aber gut, die müssen jetzt auch alle mal an ihren Taten gemessen werden.
Ja. Yeah. Ja, ja, nein, da, ich meine, da hat er ja schon einen Punkt, oder? Aber das hat er ja nicht exklusiv herausgefunden, dass sich so die alten Parteien, die jetzt in Europa seit dem Krieg eigentlich so ein bisschen regiert haben, dass die so ein bisschen Auflösungserscheinungen haben. Ich meine, in Italien ist das schon Anfang 90er Jahre losgegangen, da kommen wir vielleicht noch eins dazu.
Ja.
Aber jetzt gerade so in Deutschland mit der SPD, die wirklich eigentlich nicht mehr über die 20% kommt und Frankreich, wo auch die Sozialdemokraten eigentlich zerstört worden sind, also unter 10% und ja, das ist halt schon eine Tendenz, die man so ein bisschen beobachten kann. Die Frage ist dann halt einfach, was aus dem rauskommt und ob der Weg der vorzeichnet ist, eben zu dieser populistisch-nationalistischen Bewegung, das würde ich jetzt noch in Zweifel ziehen.
Ja. Ja, gerade Italien ist sich ja eigentlich gewöhnt, politische Umwälzungen zu erleben. Aber der Steve hätte ja auch noch, also seine Wunschvorstellung wäre ja, eigentlich so eine Populisten-Koalition, oder? Von der Lega und Cinque Stelle.
Mhm.
Auch eher unrealistisch.
Ja.
Nehme ich mal an. Aber ja, dort können wir ja mal schauen, was eigentlich in dem Italien so gewählt worden ist, oder?
Ja. Ja, eben, in Italien ist am letzten Sonntag gewählt worden und es ist doch ein relativ krasses Ergebnis. Hast du da Zahlen bereit?
Ja, die Grünen haben gewonnen.
Die Grünen haben gewonnen.
Top 5-Sterne-Bewegung ist als stärkste Partei eigentlich aus dieser Wahl raus mit 32,6% unter dem Luigi Di Maio. So ein Vater von dieser Bewegung ist ja der Beppe Grillo.
Eben der Clown.
Der Clown hat sich dann zurückgezogen und jetzt im italienischen Kurzplatz gemacht. 31-jähriger Luigi Di Maio. Dann noch knapp zweitstärkste Kraft ist PD, Partito Democratico, von Matteo Renzi. Die sind recht abgeschifft. Die haben fast 7% verloren, jetzt noch auf etwa 18,7%. Renzi hat ja auch gerade den Rücktritt bekannt gegeben, können wir da auch noch kurz drüber reden, das ist ja auch eine lustige Geschichte. Dann die Lega, Lega Nord nennt sich ja jetzt neuerdings lieber Lega, da sie ein bisschen den Süden auch wollen erobern, nachdem sie jahrelang für die Abspaltung vom Norden politisiert haben, haben sie jetzt herausgefunden, dass das vielleicht auch noch interessant wäre, dort unten ein paar Stimmen zu holen. Die sind mit, was haben die, 13, mehr als 13% plus gemacht, sind jetzt auf 17,4 knapp.
Mhm.
Haben also Forza Italia überholt, wo, also das ist ja im Mitte-Rechts-Bündnis sind die dabei gewesen, die Lega mit Forza Italia vom Berlusconi. Haben ja viele gemeint, das gibt das grosse Comeback von Silvio als neue Tierliebhaber und weiss auch nicht, was er sich da alles profiliert hat. Ist dann nicht ganz so gekommen. Die haben 14% noch geholt. Die sind eigentlich ja, gut, schon seit 5 Jahren eigentlich auf dem absteigenden Ast.
Mhm.
Oder noch länger.
Ja. Etwa 7,5% verloren. Jetzt,
ja. Genau, ja. Und das sind eigentlich so ein bisschen die, ja, die vier grossen Player in dem Ganzen. Kommen dann da noch ein paar andere Kleinparteien, die eben eigentlich in diesen diversen Bündnissen dabei sind. Also wir haben ja eigentlich eben das Mitte-Links-Bündnis unter der PD, Mitte-Rechts-Bündnis unter Forza Italia, respektive jetzt unter der Lega.
Wo übrigens auch so eine, man nennt die immer so postfaschistische Partei dabei ist, die Fratelli d'Italia. Die haben auch das Ergebnis fast verdoppelt und sind jetzt bei 4,4% etwa.
Mhm. Ja, und die eben Cinque Stelle, die sind ja eigentlich koalitionslos, haben sich ja auch sicher mit dieser Koalitionsverweigerung sozusagen ja auch gewisse Popularität verschafft.
Mhm.
Ja, das ist jetzt etwa so die Ausgangslage. Wir haben eine sehr starke Cinque Stelle, wir haben eine serbelnde Sozialdemokratie. Und ein bisschen prägnanter rechte Mitte-Rechts-Koalition, würde ich sagen.
Mhm.
Rechtsrutsch ist jetzt immer wieder mal so ein Thema gewesen. Grosser Rechtsrutsch in Italien. Wie siehst du das eigentlich?
Ja, man kann,
hat der stattgefunden?
Man kann schon in die Richtung argumentieren, wenn man einfach sieht, wie viel die Liga gewonnen hat. Also der Gewinn von der Liga tut eigentlich die Verluste von der Forza Italien mehr als aufwiegen, oder?
Mhm.
Und halt, wie der PD verloren hat, kann man schon von einem eher rechteren Ergebnis reden als vor 4 Jahren.
Mhm.
Wann war es? Mal 5 Jahre. Mhm. 5 Jahre, genau. Jetzt einschätzen, also wir tun das immer so auf die 5-Sterne-Bewegung, den Rechtsrutsch. Inwiefern die jetzt rechts sind, das ist noch schwierig zu einschätzen. Die haben da nicht wirklich ein Links- oder ein Rechtsprogramm, sondern eben, es ist so ein bisschen, hat so ein bisschen Bewegungscharakter, wo auch, so liest man, gegen innen relativ demokratisch offen organisiert ist, aber es gibt auch, also habe ich auch gelesen, auch Programmbestandteile, die sich gegenseitig widersprechen. Darum ist das halt noch schwierig zu einschätzen. Man wird jetzt wahrscheinlich dann sehen, wenn es alle Regierung sind, was machen, oder?
Mhm. Ich glaube, mir ist sicher ein bisschen nach rechts gerutscht. Es ist immer ein bisschen die Frage, was für, was für programmatische Punkte, dass man dort dann eigentlich anschaut. Ich glaube, was man sicher kann sagen kann, ist, dass die Wahlen ja, wie auch in vielen anderen europäischen Ländern jetzt halt an der Migration sicher auch aufgehängt worden ist. Also Cinque Stelle sind dort auch migrationskritisch, respektive einfach was die ganze Schengen-Dublin-Geschichte anbelangt, wie das überhaupt in Europa so gehandhabt wird. Lega sowieso, die sind sowieso für eine harte Migrationspolitik.
Ja, genau.
Ist eigentlich die Lega. Und was sicher auch noch ist, ist halt ein, ich würde sagen, eigentlich auch der Gegner von der Austeritätspolitik haben vor allem auch gewonnen. Ich glaube, das darf man sicher nicht auch, oder auch nicht unterschätzen. Das finde ich jetzt auch etwas, gerade in dem ganzen riesen Rechtsruck in Italien und so weiter, wird sehr häufig eigentlich auf der ganzen eben an dieser Migrationspolitik ja aufgehängt. Ich glaube, was ein bisschen vergessen wird, ist halt wirklich so die wirtschaftliche Realität, wo also gerade auch im, also nein, ich würde sagen in ganz Italien, aber sicher auch im Süden von Italien halt herrscht, ja, wo sich gewisse Ressentiments gegen die Migrationspolitik vielleicht rum sind, wo ich aber auch muss sagen, gerade für einen italienischen Bürger kann ich das ein Stück weit auch verstehen, wo dann nicht einmal muss ausländerfeindlich sein, sondern halt einfach EU-kritisch oder einfach Schengen-System-kritisch.
Ja, man muss dazu sagen, dass in Italien nach wie vor fast täglich irgendwelche Boote ankommen mit Flüchtlingen aus Afrika, oder?
Mhm.
Das ist halt medial nicht mehr so wahnsinnig spannend, weil man es einfach könnte, aber das passiert nach wie vor. Und die Italiener werden halt auch ein bisschen allein gelassen mit diesem Problem.
Ja, und ich glaube, was man sicher auch mal nicht darf vergessen, das finde ich auch zu wenig auch berichtet wird, ist, dass, also wie die italienische Gesellschaft auch mit dem Ganzen umgeht. Es gibt da sehr viele Organisationen, die sich auch ehrenamtlich um die Migranten kümmern, weil das System halt sowieso überfordert ist und auch mit eben Rückschiebungen aus Zweitasylländern.
Mhm.
Wo dann halt einfach wieder zurückgeschoben werden auf Italien. Ja, also die haben gesellschaftlich, finde ich, also einen guten Umgang mit diesen Menschenmassen sozusagen.
Ja, ob man das jetzt so pauschal sagen kann, das bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher. So, meine Erfahrung sagt schon ein bisschen, dass Italien schon auch ein Rassismusproblem hat, ehrlich gesagt.
Also sicher auch in gewissen Gesellschaftsschichten, ja.
Ja. Aber eben, ich finde halt, das ist ja immer so eine Kritik an dieser Fünf-Sterne-Bewegung, wenn man dann halt die EU kritisiert eben für die Migrationspolitik, wo dann halt auf dem Schengen-System beharrt wird, wo halt das erste Land immer zuständig ist für die Abwicklung von diesen Asylanträgen oder was auch immer. Das wird dann halt einfach als rechte Kritik an der EU, also Kritik an der EU wird immer so als rechts angeschaut. Und da finde ich halt einfach, nein, stimmt nicht. Ich meine, es gibt auch linke Kritik, gerade jetzt an der Austeritätspolitik und so.
Mhm.
Und ja auch, das sagen ja auch Studien, dass die Austeritätspolitik für die südeuropäischen Länder relativ verheerend ist, oder? Weil die könnten noch lange Reformen machen, wenn dann halt du dich nicht darfst verschulden, um irgendwie Investitionen anzukurbeln, dann nützen all die Reformen halt nichts, die man da macht.
Mhm. Ja, es ist auch also europaweit so auch wieder zu einem linken Dogma geworden, dass man halt einfach pro Europa ist und so das Friedensprojekt Europa oder Friedensprojekt EU einfach unantastbar ist. Das finde ich dann auch einigermaßen fatal, wenn man dann so fährt, Wahlergebnisse interpretieren.
Ja.
Und in dem Sinne ja auch, eben dann auch die sachliche Diskussion verunmöglicht und eigentlich gar nicht mehr hört, eben, was ist eigentlich Kritik. Ich meine, häufig, ich meine gerade Cinque Stelle, das sind eigentlich nicht EU-Gegner, sondern
die sind das, dagegen, also, wie die EU momentan funktioniert.
Genau,
da sind stellen, noch viele dagegen.
Die stellen sich halt einfach ein anderes System vor, wie das soll gehen. Und das ist, finde ich, jetzt auch einigermaßen legitime Meinung.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe es schon angesprochen, es gibt wirklich Studien, die belegen, dass die EU-Politik extrem schädlich ist für die Wirtschaft, gerade eben die, so die schwächere Wirtschaft, die es dort halt verhodelt hat in dieser Eurokrise, in Spanien, Portugal, Italien. Wenn man die Arbeitslosenquoteentwicklung anschaut in Italien, dann muss man sagen, dass die in der noch 2007, quasi vor der Finanzkrise, noch so halb, bei rund 6% war. Jetzt ist sie halt bei 11,4%. Und also die Zahlen sind relativ stabil so in den letzten Jahren. Es ist jetzt nicht einfach wegen der Finanzkrise schnell hochgegangen und wieder runter, sondern das scheint sich jetzt wahrscheinlich so bei 110% um einzupendeln. Und das ist natürlich halt schon auch ein Problem, oder? Wo man nicht einfach so kann ignorieren kann, als Europa oder als EU.
Hm.
Und
ja,
das sind halt auch genau Ursachen, wo dann halt die Leute in Termen von so Bewegungen treiben, oder auch zum Beispiel zu einer Liga oder so.
Mhm.
Wenn man halt die Schuldung irgendwie auch beim Ausländer sieht oder in Brüssel.
Mhm.
Vielleicht auch nicht ganz so unrecht manchmal. Vielleicht hätte man noch wieder in Berlin suchen.
Ja, ich finde auch interessant, eben gerade so ein bisschen von der Migration-Ding vielleicht auch wegkommen. Die Lega, die hat ja auch als wichtigen Programmpunkt eigentlich so einen Flat-Tax gehabt, wo sie einführen von 15%, wo auch in den Geringverdienenden soll entgegenkommen. Die Lega ist dort natürlich auch noch stark auf Unternehmensbesteuerung, haben sie einen grossen Fokus. Also ja, ich glaube, die Lega schon eher so ein bisschen als wirtschaftsliberale rechte Partei anschauen. Ja, wo ich mich dann frage, wo der Mittelstand oder so ein bisschen die ja, wie kann man dem sagen, der geringer verdienende Mittelstand dann wirklich bleibt, das sehe ich dort ein bisschen kritischer.
Ja.
Die Cinque Stelle, die sind ja angetreten mit einem Programmpunkt von einem bedingungslosen Grundeinkommen, glaube von 780 Euro pro Person. Das ist ja auf eine Art, auch so eine Art Flat Tax, einfach ohne Freibetrag sozusagen.
Mhm.
Ja, also es sind ein bisschen ähnliche Programmpunkte. Kommt ein bisschen darauf an, wer im Endeffekt wirklich davon profitiert.
Ja, bei der Flat Tax bin ich am Anfang die Zweige gespalten, was man auf dem so halt. Einerseits ist es noch irgendwie sexy, sozusagen. Ja, jeder zahlt gleich viel Prozent. Es ist bürokratisch halt ein bisschen einfacher, die ganze Abwicklung und so.
Mhm.
Aber es ist halt auch ja, ein progressives Steuersystem ist halt doch wahrscheinlich gerechter, auch wenn es da komplizierter ist zum Berechnen.
Ja, ich habe schon auch das Gefühl, dass es für die Umverteilung eine gewisse Progression schon auch vonnöten.
Mhm.
Was ja auch noch interessant ist, ist ja eigentlich auch die geografische Verteilung oder, von diesen Ergebnissen in den Regionen. Da sieht man ja, dass eben die Cinque Stelle vor allem im Süden abgeräumt haben. Die haben ja in gewissen Regionen, ich weiß nicht, Apulien, bin mir nicht ganz sicher,
Mhm.
über 60% geholt und sonst eben hauptsächlich im Süden stark, im Norden eher halt Mitte rechts, auch wieder mit Ausnahmen von gewissen Regionen. Südtirol ist ja so ein Spezialfall, ich glaube Saostatal ist auch noch so ein Spezialfall. Ja. Und da gibt es da so die traditionell linken Regionen wie Emilia-Romagna und
Toskana, genau. Ja, also wenn man so die Karte anschaut, gibt es eine bekannte Karte, die jetzt ein bisschen umgegangen ist, mit diesen Einfärbungen, wer wo die erste Partei geworden ist, oder eben Koalition. Und da ist eigentlich wirklich das Bild so, im Norden ist blau für die Rechtskoalition, im Süden gelb für die Cinque Stelle und da gibt es irgendwie noch so ein paar einzelne rote Farbtopfer, die der PD gewonnen hat. Mhm. Also das ist schon krass. Und gerade in Süditalien ist halt, dort ist halt auch, sind die wirtschaftlichen Probleme noch viel grösser. Oder? Dort ist der Anreiz, um irgendwie so eine etablierte Partei zu wählen wie der PD, wahrscheinlich relativ klein. Und darum lässt sich das wahrscheinlich so erklären. Oder? Früher hat es auch so Allianz Süd und so gegeben, also Allianz Süd oder so irgendetwas.
Mhm.
Das ist alles weggefackt, oder? Das gibt es irgendwie nicht mehr so.
Ja.
Und es ist krass, wie sich jetzt eben der Cinque Stelle quasi zu einer so eine fast eine Südpartei gemausert hat. Das finde ich noch spannend.
Ja. Das Ergebnis im Süden, kann man fast schon sagen, ist ja vielleicht auch mal gezeitet unten. Ich meine, das ist ja auch wirklich eine Region, die auch ja, durch sehr schwachen Staat auch, sich auszeichnet. Sicher auch noch mafiöse Strukturen, die immer noch vorhanden sind. Und da sieht man ja dann auch wieder eigentlich eine Gemeinsamkeit, eben gerade von der Cinque Stelle und der Lega im Norden, wo sich halt für einen viel stärkeren Föderalismus halt auch einsetzen. Ja, und eigentlich gegen Rom, gegen den zentralistischen Staat von Rom halt auch protestieren. Oder der Wähler protestiert ja in dem Sinne dann halt auch wegen das mit seiner Wählerstimme.
Ja. Ja, wenn wir gerade noch so ein bisschen vom aufgebleiten italienischen Staat reden wollen, wenn man das so sieht, dann interessant ist ja, das ist seit Jahren so, dass die italienischen Parlamentarier mit ziemlich grossem Abstand die bestbezahlten Berufspolitiker von der Welt sind.
Ja.
Ja, also die verdienen pro Monat knapp 14'000 Euro. Und das ist ohne Speisen. Also da kommt dann noch etwas dazu.
Im Ernst?
Ja, das ist verdammt krass. Und dass man da irgendwann mal so einen Groll entwickelt, ich weiß nicht, wie hoch das italienische Durchschnittseinkommen ist, das ist wahrscheinlich so bei ein paar tausend Euro. Also, ich würde sagen, 1000 bis 2000 Euro irgendwo dort. Kann man vielleicht noch schnell nachschauen nachher. Dass man da irgendwie ein bisschen Frust entwickelt gegenüber dieser politischen Klasse, es wäre ja nicht so, als wären das der Premium-Abgeordnete, die immer für stabile Verhältnisse sorgt in Italien. Im Gegenteil, also die wechseln ja die Regierung einmal aus wie die Unterhose, hat man manchmal das Gefühl. Das ist halt schon krass. Was auch noch so ein grosses Problem ist in Italien, ist der Nepotismus. Das nennt man so ein bisschen Vetterli-Wirtschaft. Es gibt auch so Begriff so Empfehlungen. Also man muss ja quasi empfohlen werden, um irgendwie eine Arbeitsstelle zu bekommen. Es gibt auch Studien, die sagen, dass irgendwie 30% der Italiener ihren Arbeitsplatz nochmal mit so einer Empfehlung bekommen haben. Und bei den Jüngeren sind es sogar 40%. Eine Untersuchung vom Unternehmerverband für Italien hat ergeben, dass sogar 70% der Stellen, die frei werden, an Bekannte weitergegeben werden. Und das ist dann halt schon sehr krass. Mhm. Es hat auch so eine lustige Studie gegeben von einem Assistenzprofessor aus Chicago, der hochbar italienische Wurzel heisst. Der heisst Stefano Alessina. Okay. Und dann hat er so eine Computeranalyse gemacht, so den Nachnamen von 61'000 Professoren aus 28 Disziplinen. Und hat dann so quasi mit Namen verglichen und hat von dem von einem Familienbetrieb, so in einzelnen Disziplinen. Das ist noch, okay. Ist noch lustig. Also die höchste Quote ist dann offenbar bei den Ingenieurwissenschaften, dann bei Jura, Medizin, Geografie und Pädagogik.
Mhm. Pädagogik. knapp 2'400 Euro ist das Durchschnittseinkommen in Italien.
Ja, ja, eben, das sind genau, da gibt es auch noch so eine Zahl, dass in der Studie, die ich da gesehen habe, dass ein italienischer Parlamentarier 5,5 Mal so viel verdient wie ein Normalo.
Ja,
kommt jemand an.
Ja, also lohnt sich das eigentlich, auf das Raum gewählt zu werden?
Ja, es hat ja da so eine Legende gegeben von einem Brock, der Herr Razzi. Mhm. Der ist jetzt, glaube ich, nicht mehr dabei.
Ja, Silvio hat ihn, glaube ich, okay.
Ja, der ist erst zum Silvio gewechselt irgendwie vor ein paar Jahren. Der hat sich dort irgendwie, man sagt, der hat sich kaufen oder so. und der war ja auch bekannt dafür gewesen, dass er so ein bisschen eine gute Beziehung hatte, so ein bisschen Despoten. Mhm. Assad, Kim, ja, so ein bisschen die Liga.
Der ist auch vor ein paar Jahren nicht eingebürgert worden, nachdem er, glaube ich, 15 Jahre in Emmenbrück gelebt hat. Weil er einfach keine Ahnung hatte. Irgendwie als Entschuldigung hat er irgendwie gemeint, er hätte einfach keine Zeit gehabt, um sich irgendwie da mit dem beschäftigen. Ich dachte, okay.
Ja, das ist auch noch spannend. Ich glaube, etwa 2% der Abgeordneten jetzt gehen da Ausland Italiener, weil das ist ja doch eine ziemlich grosse Community auf der ganzen Welt. Also, mhm. Sei es jetzt bei uns da, Deutschland oder USA. Ja.
Ja, das ist ja eben auch ein bisschen, also bei der Liga, die setzt sich ja auch ein bisschen für das ein, oder da, gegen den Filz, gegen Dünkelpolitik, eben da Cinque Stelle sowieso auch stark. Wird sich dann zeigen, wie stark sich das ändert mit den Leuten, die
Das Problem
sobald ist, du mal knapp 15'000 Euro verdienst und dort ein bisschen kannst du ins Sessel furzen. Eben, ist das vielleicht auch ein bisschen anders?
Sind schon viele mit dem Anspruch antreten, auch der Renzi und so. Also Italien ist jetzt ein Spezialfall, die zersplitterte Parteienlandschaft, die kommt ja nicht irgendwo her, sondern Anfang 90er Jahre ist der Staat quasi explodiert, also das Parteiensystem, weil der einfach irgendwie rausgekommen ist, dass die alle völlig korrupt sind und mit Mafia Kontakt und Zeug und Sachen. Also, und das ist eigentlich von rechts bis links gegangen, also so die Sozialisten, die immer stark sind in Italien, hat man herausgefunden, also hochkorrupt und alles mögliche. Die Democrazia Italiana, wie hat sie geheißen? Cristiana, DC, das ist eine Partei, die eigentlich seit dem Krieg regiert hat, war schon unterbrochen. Die sind auch, die gibt es mittlerweile nicht mehr, das ist eigentlich so quasi eine italienische CDU gewesen, immer sehr stark. Und das Sterben so Anfang 90er Jahre ist eigentlich quasi wie so die, ich weiß gar nicht, wie man dem sagt, so irgendwie die erste Republik da quasi zu Ende gewesen. Und dann haben sich all die neuen Parteien gebildet.
Aber die gleichen Leute auch.
Ja, es gibt da schon Verbindungen. Berlusconi ist da so ein Stichwort, wo früher so Verbindungen gehabt mit diesen Sozialisten, wo der gefördert worden ist mit seinen Fernsehsendern, hat irgendwie mehr Konzessionen bekommen und Zeug und Sachen. Das ist sehr stark reglementiert gewesen. Man muss auch wissen, Italien hat früher quasi eine gelenkte Volkswirtschaft gegeben. Es hat so Betriebe gegeben, die wirklich quasi die ganze Industrie kontrolliert haben, die halb Staat, also nein, es waren eigentlich staatliche Unternehmen gewesen, die teilweise irgendwie 500'000 Angestellte hatten und so. Mhm. Und das hat man da in den 90er Jahren alles angefangen privatisieren. Und ja, da hat es dann sicher noch ein paar Leute gegeben, die gut verdient haben. Wieso? Das ist ja immer so, wenn man sofort anfängt, Zeugs privatisieren, läuft das meistens nicht so ganz sauber ab. Also, nein, das kann man jetzt nicht so sagen, aber ja.
Man kann sich auch schon so sagen.
Man kann sich vorstellen, wie das in Italien wahrscheinlich abgelaufen ist. Das gibt es das Beispiel Ostdeutschland nach dem Zusammenbruch der DDR, wo auch sich Leute eine goldige Nase verdient haben. Russland ist auch so ein Beispiel, all die Oligarchen, so Abramowitsch und so, die haben einfach nach dem Zusammenbruch im Kommunismus irgendwelche Öl, wie soll man dem sagen, Ölrechte oder so, oder Energierechte gesichert, so Spotpreise, und sind jetzt eigentlich brutale Milliardäre. Nein, was ich eigentlich auch wollte sagen, ich bin ja ausgegangen von dem zersplitterten Parteisystem, und es gibt wirklich keine Partei, die sich dauerhaft etablieren kann. Also man hat jetzt so das Gefühl, der PD, der ja auch noch nicht so alt ist, das war auch so ein Zusammenschluss gewesen von mehreren Mitte- und Linksparteien zu eben der demokratischen Partei, so ein bisschen nach amerikanischem Vorbild, wo jetzt auch schon wieder auf der Kippe steht, oder? Habe ich das Gefühl. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das, ja, jetzt bist du noch bei knapp 80,7%. Wenn du das nächste Mal noch ein bisschen mehr verlierst, irgendwann ist dann fertig.
Die Lega Nord gilt ja eigentlich jetzt als älteste grössere Partei in Italien. Sie ist
sie seit den 90er oder was?
Seit Ende 80er.
Ja. Schön.
Ja.
Wenn die mal die Mehrheit haben, machen sie dann noch das Padania?
Ja, wer weiß. Ja, kommt auch ein bisschen auf die Wählerstimmen im Süden an. Wäre interessant, der Stiefel zwei teilen.
Ja.
Der Linie, oder wie sie sich nennen, und der Liga.
Meine Meinung zu Kleinstaaterei können wir schon.
Ja, ich frage mich einfach, inwiefern sich das dann wird verändern. Ich finde jetzt gerade in Italien, jetzt dort irgendwie schwarz malen, weil jetzt da mal neue Bewegungen oder Parteien mal den Laden aufmischen, finde ich jetzt unangebracht. Also wenn die mal irgendwie aber da berichten oder Studien, oder weißt du, einfach über italienische Politik und irgendwie die ganzen Machenschaften dort anschaust, also ich meine, wie schlimmer kann es noch werden? Also
nein.
Hauptsächlich macht man sich ja um Europa Sorgen. In vielen Medien, ein bisschen der Tenor ist ja eigentlich nicht unbedingt Sorge um Italien an und für sich, sondern man sorgt sich halt eben um die EU und das europäische Verständnis.
Ja, aber das finde ich halt wirklich auch problematisch. Man müsste sich mehr Sorgen machen um eben Italien. Und ich meine, Italien ist zwar schon ein wichtiges Land, ich glaube, die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt und halt auch eine der grössten in der EU. Und wenn Italien würde kollabieren oder so, ja klar, das hat brutale Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft. Aber ich finde, da muss man jetzt wirklich nicht schon irgendwie davon ausgehen, dass es so reinkommt. Und irgendwann vielleicht checkt man das auch mal in Brüssel, dass es halt auch wieder streng geht gegen die Dominanz von Deutschland in der EU. Und das muss dann halt irgendwann schon mal abgebildet werden innerhalb von der EU, dass nicht eigentlich Deutschland quasi ungehinderten Takt vorgeht oder so. Gerade eben so in der Finanzpolitik. Man muss halt auch wirklich auch sagen, dass durch die Einführung vom Euro mit der EZB sind die Handlungsspielräume für die einzelnen Länder halt auch kleiner geworden. Gerade was eben so eine Volkswirtschaftspolitik anbelangt.
Ja, also ich finde auch, dass es krasse Fehlkonstruktionen in dem europäischen Wirtschaftsraum. Also gerade auch oder mit dem Euro, ja, mit der ganzen Finanzpolitik, der europäischen. Ich frage mich dort sogar, ob man manchmal sogar noch zufrieden ist, wenn man eben die ganze Diskussion die ganze Zeit eigentlich auf die Migration kann steuern, obwohl meiner Meinung wäre eigentlich die Wirtschaft, also die europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik wäre eigentlich die wichtige Diskussion. Ob meiner Meinung auch, also gerade wenn man jetzt die Leute blöd gesagt will, irgendwie zu mehr Toleranz gegenüber Migranten irgendwie erziehen, dann sollte man ihnen vielleicht mal zuerst genug Geld zum Leben geben.
Nein.
Und das, aber ich glaube, das macht man nicht unbedingt mit deutsch-französischer Austeritätspolitik so vom Norden im Süden aufzwungen und irgendwelche komischen Privatisierungs- und Schuldabzahlungsprogramme, wie man das in Griechenland erlebt hat. Dann wäre es dann, glaube ich, dramatisch, wenn man dann irgendwann mal in Italien irgendetwas Ähnliches erleben würde. Ich glaube, Italien hat dort halt eben einfach rein gesamtwirtschaftliches höhere Gewicht, dass das auch nicht ganz so wird rauskommen wie in Griechenland.
Aha,
das
sehe ich jetzt mal. Nein. Ist noch schwierig zu sagen. Man kann auch sagen, ja, Griechenland hat man können lassen, kollabieren, weil es eben nicht so wichtig ist. Das hat man da auch nicht gemacht. Italien wird das sicher nicht passieren. Aber man muss halt, oder ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass eben, ich finde Investitionen wären wichtig, gerade auch Infrastruktur in Italien ist teilweise wirklich extrem schlimm. Aber man muss auch wirklich auch sehen, dass dort halt, wenn da mal Geld von der EU kommt, das, also wo das Geld verschwindet, das willst du gar nicht wissen. Also, gerade im Süden und das ist halt ein dummes Klischee, wo da halt aber auch wirklich stimmt. Das sind halt wirklich hochkorrupte Strukturen dort umeinander. Und das ist dann halt schon auch, ja, das wäre eigentlich wirklich, meine, das hat man ja eigentlich auch nicht schlecht geschafft in den letzten 20 Jahren, das zumindest aus der Öffentlichkeit zurückzudrängen. Aber die Strukturen existieren ja immer noch, sie sind halt einfach nicht mehr so offen. Man hat es geschafft, dass wenigstens nicht mehr offene Kriege stattfinden, oder? Irgendwie so in Sizilien Anfang 90er Jahre, wo noch Bomben gegangen sind und so und Leute von offener Straße verschossen und Zeug und Sachen, das hätte man schon können zurückdrängen. Aber der Einfluss von der Mafia ist, so, glaube ich, immer noch relativ gross. Und das wäre halt wirklich eine Aufgabe, eine zentrale Aufgabe von einem italienischen Zentralstaat, das effektiv zu bekämpfen. Das ist wahrscheinlich auch extrem schwierig, das lässt sich so einfach sagen, das zu bekämpfen.
Ja, ich bin auch kein Experte von Korruption.
Ja, wir müssen halt eigentlich wirklich das...
Mark Pete anschicken.
Ja. Ja, nein, ich meine Korruption, wie bekämpft man das am besten? In dem, was man das halt auch einfach öffentlich macht, oder? Und durch den Anpranger und nicht einfach quasi öffentlich, also in der Wahrnehmung von der Öffentlichkeit, das so ein bisschen als Kavaliersdelikt anschauen. Ich meine, dass so einer wie der Berlusconi immer noch so eine wichtige Rolle kann spielen in der italienischen Politik nach all dem, was der Typ angestellt hat, ist halt schon bedenklich, ehrlich gesagt.
Ja, das ist ja so, ja. Also in Italien, ja, das seht ihr sicher. Ich habe mal irgendwie aus einer Studie angeschaut über das war irgendwie so einen lustigen Korruptionsindex gewesen, wo sich einfach so, also wo Autobahnkosten, also Baukosten von Autobahnen irgendwie pro Kilometer oder so anschaut. Das war auch recht lustig gewesen. Was dort, glaube ich, irgendwie, in Italien irgendwie Autobahnen, glaube ich, das Zehnfache kostet wie in der Schweiz. Und
ja, da gibt es ja die legendäre Autobahn dort im Süden. So an der Küste im Westen.
Also was glaube ich, auch viel knapp gibt.
Ja, nein, es ist, glaube ich, fertig. Es ist irgendwann mal aber die haben es etwa 20 Jahre gebaut oder so.
Ja.
Das ist wirklich geil.
Das ist legendär. Ja. Aber gut, ich meine, gut, Korruption, das ist ja auch immer ein bisschen ein kulturelles Ding. Oder wie man überhaupt Korruption anschaut.
Ja.
Ich meine, jetzt sind also gibt es auch manchmal in der Schweiz noch Ansichten, wenn man zum Beispiel eben Schweizer und Deutsche eben kulturelle Ansichten irgendwie vergleicht, da wären wir auch noch eben höchst korrupt, kann man nicht sagen, aber ich glaube so, wir akzeptieren zum Beispiel so ein gewisses Niveau an Väterli-Wirtschaft, ist bei uns einfach noch viel akzeptierter öffentlich als zum Beispiel in Deutschland. Sage ich jetzt einfach mal so.
Und es geht ja auch Branchen, wo wir Leute können, die drinnen arbeiten, wo es halt gang und gäbe ist, so ein bisschen eine Hand wäscht die andere und so, und wo es halt so ein bisschen um Auftragvergabe geht. Mhm. Wo man sich auch kann darüber streiten, wie sauber ist das alles, oder? Da hast du halt schon recht. Ja, vielleicht zahlt man auch den italienischen Politikern so viel, damit sie nicht korrupt werden. Jetzt sind sie da völlig unabhängig sind. Das funktioniert gut.
Genau.
Gratulieren. Ja, was gibt es noch zu sagen zu Italien? Wie geht es jetzt weiter? Also man geht davon aus, dass der Cinque Stelle wird an der Regierung beteiligt werden, oder? Der Di Maio, der 31-Jährige. Wir können dir noch etwas über den erzählen. Das ist eigentlich noch eine spannende Figur.
Der weißt du sicher mehr über ihn?
Ja, ich habe ein Portrait gelesen in der NZ über ihn vor der Wahl. Und er ist 31, er ist irgendwie aus der Nähe von Neapel, dort umland am Vesuv und so. Hat irgendein Studium abgebrochen, hat eine Zeit lang in dem Stadion von Neapel gearbeitet, wo du gut kennst.
Finde ich sympathisch.
als du als alter Napoli-Ultra dort als Platzanweiser geschafft und ist eben innerhalb von der Cinque Stelle irgendwann mal so ein bisschen aufgestiegen. Man geht davon aus, dass der Grillo ihn portiert hat, weil er eben so ein bisschen eine moderatere Haltung hat als andere Cinque Stelle-Vertreter und darum als besser wählbar angeschaut wird. Man macht sich auch in den Medien so ein bisschen lustig über ihn, weil er offenbar Mühe hat mit dem Konjunktiv, mit dem Italienischen. Und er sich halt nicht so gewählt ausrückt, weil er keinen Studienabschluss hat, etc. Dann denkt man halt einfach, ja, was ist das da für ein hure Bauer und so, was hat der da?
Halt echt dumm.
Ja genau, er ist dumm, weil er nicht studiert hat. Mm. Aber da bin ich auch dumm.
Genau.
ja, nein, ich finde so Diskussionen finde ich immer schwierig, gerade auch wenn das in den Medien so portiert wird. Ich meine, haben sie die Studierten besser gemacht vorher? Also der Renzi zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man auf der Renzi studiert hat.
Mhm.
Aber das ist ja da kein Kriterium, um jemanden zu befähigen, irgendwie eine Regierung zu führen oder so.
Man braucht ja zum Glück noch keinen Abschluss, um Politiker zu werden.
Ja, genau.
Ist auch gar gut so.
In der Schweiz haben wir da eh ein bisschen komisch drauf. Ich glaube, in Deutschland wäre das schon schwieriger. Gut, da gibt es auch so Handwerker und so, das hat es früher schon auch gegeben im Parlament. Aber ich denke, jetzt, man diskutiert jetzt schon über Innenminister Seehofer, der kein Jurist ist. Und das ist schon problematisch, oder? Man sollte halt schon Jurist sein, wenn man Innenminister wird. Und in der Schweiz ist das natürlich...
Sicher doktoriert dann.
Ja, genau.
Wobei, das haben sie auch probiert mit dem CSUler.
Das kann auch schief gehen, ja. Genau. Nein, in der Schweiz ist das, glaube ich, noch ein bisschen besser akzeptiert. Also gut, es war auch ein mega Thema, weil Uli Maurer da gekommen ist und da hat man gesagt, ja, der ist nicht studiert und so.
Mhm.
Schon auch noch ein Ereignis gewesen, aber ja. Also mir ist so Zeug eigentlich egal.
Ja.
Kommt darauf an, was der macht. Ich finde...
Der versteht ja seine Zahlen.
Genau. Nein, ich finde es eben der Mayo, ich könnte halt, zumindest ist es schon schwierig zu einschätzen, was die wirklich machen. Das ist generell schwierig zu einschätzen, was der Cinque Stelle macht. Ich glaube, sie haben halt eben nicht so wirklich so das klare Programm, das sie durchsetzen wollen, das so mega ideologisch gefärbt ist.
Mhm.
Darum, also ich glaube, in Turin und in Rom sind die Bürgermeister von der Cinque Stelle, ist das richtig?
Ich weiss noch, in Rom.
Ja.
Mit der Raci,
ja. Und da gibt es halt schon auch, das sagen die Leute, das sind totale Katastrophen und so, wo die alles dort über den Haufen rühren und so.
Mhm.
Ich finde es jetzt noch schwierig zu einschätzen, ehrlich gesagt, von da aus, was das genau bedeutet.
Nicht sagen.
Und ich glaube eben, dass der Cinque Stelle halt auch so, eben so eine Bewegung ist, wo man das Eide nicht kann irgendwie extrapolieren jetzt auf eine, jetzt von eine, wenn jetzt der Mai Premierminister wäre, dass man kann sagen, ja, der wird jetzt gleich machen, wo die anderen in den Raum gemacht haben. Darum finde ich es eigentlich noch spannend. Eben, er hat jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten, entweder mit der PD oder halt mit der Rechten.
Mhm. Ja, ich glaube, sie müssen halt sowieso, also um sie ja mal irgendwie an ihren Taten können messen, müssen sie eigentlich ja auch koalitionswillig oder fähig werden, weil ich glaube gerade jetzt auch das Desaster, wo glaube ich auch wirklich eins ist, ich glaube, das ist ja nicht nur dahin geschrieben worden, zum Beispiel in Rom mit der Raci. Hat sicher auch zu einem grossen Teil damit zu tun, ja, dass die halt einfach nicht in einem politischen Netzwerk agieren und logischerweise halt auch alle anderen irgendwie auch gegen sie arbeiten, nehme ich jetzt mal an. Aber ja, also ich kann sonst eigentlich nicht ein Urteil über die Raci machen, ich weiss nicht genau, was die dort so faustet. Was ich eigentlich...
Das hat jetzt auch so ein bisschen auch so einen Nepotismusvorwurf gegeben, dass sie irgendwelche Leute da in wichtige Positionen geeift hat, wo sie einfach könnten. Oder? Aber das ist halt... ist natürlich problematisch, wenn du gegen das antrittst und es dann halt gleich machst, wie alle anderen machen. Oder? Das war halt, glaube der Vorwurf gewesen, vor allem.
Ja. Ganz lustige Falle, finde ich, macht eben der Matteo Renzi jetzt in dem ganzen Nachwahlgang.
Wer ist das? Ich könnte auch nicht.
Da gibt es nicht mehr. auch mal Premier gsi. Wenn? Nicht mehr. Seit wann nicht mehr? 2017.
Aber Anfang letzten Jahr hat er ein Referendum verloren dort zum neuen Wahlrecht.
Oder? Genau, da hat er das Gefühl gehabt. Oder er hat es ja ganz clever an seine Personalien verknüpft.
Ja, David Cameron lässt grüßen, kann man da nochmal sagen.
Mhm. Ja, und hat jetzt auch ja eigentlich seinen Rücktritt bekannt gegeben, aber irgendwie mehr oder weniger im gleichen Atemzug dann noch gemeint, das passiere dann erst, wenn eine neue Regierung gewählt ist oder ja, bald gewählt ist. Und auch noch bekannt gegeben, dass er sicher dafür schaut, dass die PD nicht mit Cinque Stelle koaliert. Er will da ja, irgendwie, glaube ich, noch so ein bisschen Rache nehmen, weil halt Cinque Stelle hat ja noch PD unter dem Renzi eigentlich ja 5 Jahre lang hängen und ihm eigentlich die ganze Zeit den Mittelfinger zeigt,
ja,
wo sie ja eigentlich wollen, eine breitere Koalition machen mit ihnen.
Mhm.
Jetzt ist halt mehr oder weniger haben sich die Seiten gewechselt und der Renzi will jetzt das verhindern, obwohl, glaube ich, eigentlich immer noch gute Prozentsätze von der PD-Partei das eigentlich nicht so abwägig findet.
Mhm.
Und der Renzi hat jetzt das Gefühl, irgendwie, ja, machen ihr das Land kaputt, ich gehe zurück auf Florenz.
Geiler Sieg. Mhm. Du hast mir mal erzählt, er hat eine vernünftige Wirtschaftspolitik gemacht, oder? Für einen Sozialdemokraten.
Genau. Ich habe einfach mal einen lustigen FAZ-Bericht gelesen. Also lustig. Ja, wo so ein bisschen darüber sinniert wird, über das Phänomen, dass eigentlich Sozialdemokraten immer dann, wenn sie vernünftige Wirtschafts- und Europapolitik machen, einfach abgestraft werden vom Wähler.
Die FAZ meint, wenn man neoliberale Wirtschaftspolitik macht, dann wird man abgestraft. Aber das ist ja vernünftig, oder?
Also, genau.
Ja.
Ich habe mich dann wirklich irgendwie ein bisschen gefragt, was eigentlich in dem Deutschland abgeht oder falsch läuft, wenn ein FAZ sich da irgendwie für vernünftige sozialdemokratische Wirtschaftspolitik einsetzt. Stichwort Agenda 2010 auch. Ja, da komme ich irgendwie nicht mehr so ganz draus. Also muss man sich vielleicht fragen, was die SPD oder andere sozialdemokratische Parteien eigentlich veranstalten, wenn sie von der FAZ den Ritterschlag überkommen.
Ja, aber noch zurück zum Renzi, der ist wirklich vorbei, der ist gescheitert, das kann man glaube ich so sagen, oder?
Ich glaube es.
Und ich denke auch in Berlusconi, seine Karriere wird jetzt glaube ich definitiv vorbei sein, obwohl, das hat man schon manchmal gemeint.
Ja,
aber jetzt ist er über 80 und ist noch abgestraft worden an der Urne, von dem her. Mhm. Wäre es wirklich keine Zeit, sich wirklich zurückzuziehen.
Ja, es gibt ja sicher auch noch anderes Zeug zu tun.
Bunga Bunga Party, oder?
Bunga Bunga, Focaccia essen, Strandferien, ich weiss nicht was. Guten Wein.
Ja, wenn man in Italien Geld hat, dann lässt sich sicher schön leben drin.
Also ja, ich muss auch sagen, glaube, das mangelt ja weder im Renzi noch im Berlusconi Geld. Ja. Aber man geht ja nicht in die Politik, um Geld zu verdienen, sondern um Macht zu erringen.
Ja, und das Land voranzubringen.
Oder im Idealfall beides.
Mhm. Ja, haben wir noch etwas für Italien?
Ich glaube, ich nicht. Oder ja, an der WM sind es auch nicht. Oder?
Ja, schon, das ist eigentlich wirklich ein Skandal.
Dort ist es abwärts gegangen.
Ja, da würde ich sagen, gehen wir wieder mal zum News ABC.
Was hast du uns gebracht?
Ja, wir sind ja beim Buchstaben L. Wie ihr alle wisst. Und was liegt da näher als unsere Luzern-Zeitung zu nehmen? Wo da einen Bericht hat über die Skandalabstimmung in Oberkirch, wo wir ja letztes Mal davon hatten, die Renaturierung von den Sohren. Die ist am letzten Sonntag mit 46 Stimmen Unterschied sehr, sehr knapp angenommen worden. Aber es gibt immer noch jenste Einsprachen, die hängig sind und darum ist das ganze Projekt, einmal der Zeitplan sicher, immer noch gefördert.
Ja. Der Ja-Wahlkampf hat sich gelohnt.
Genau. Es ist noch lustig, dass die Gegner von diesem Projekt jetzt immer noch Ansprüche haben, obwohl sie eigentlich verloren haben an der Urne.
Das ist vielfach so.
Sie fordern immer noch, dass auf den Kies verzichtet wird, wo ja Zugänge schaffen zu den Sohren. Und dass da eben die illegale Brücke da nicht nachträglich soll bewilligt werden.
Mhm.
Und das Projekt ist eigentlich zuerst auf Freizeitaktivitäten ausgelegt. Also das Disneyland, das ist immer noch das grosse Schreckgespenst, wo die Gegner von diesem Projekt an die Wand malen.
Ja, plötzlich stehen da Kiosk und was alles.
Eine Achterbahn. Habe ich gehört. Eine Achterbahn.
Ja, sind wir froh.
Sind wir froh, was angenommen wurde? Bist du im Pro-Komitee oder was?
Ich bin inoffiziell im Pro-Komitee.
Wie können wir nicht attesten?
Was ja noch interessant ist, ist ja, dass ja anscheinend jetzt der Bauvorsteher zurückgetreten ist, oder?
Genau, ja, der hat kurz nach der Abstimmung seinen Rücktritt erklärt per 1. August. Aber es hat natürlich nichts mit dieser Abstimmung zu tun.
Auch nicht, dass gewisse FDP Schwergewicht hauptsächlich im Nein-Komitee zu finden sind. Und der Bauvorsteher auch in der FDP ist.
Was für FDP-Schwergewicht? Also
ja, der Albert zum Beispiel.
Ja, der Albert. Keine Ahnung, ob das etwas mit dem zu tun hat. Das ist natürlich eine reine Spekulation, die du da anstellst.
Das ist so.
Generell noch letzten Sonntag Abstimmungen. Es ist also schon spektakulär gewesen, was da abgegangen ist.
Schinznach und Bruck haben jetzt fusioniert.
Fusioniert sie?
Jawohl.
Das ist, freut uns doch.
Ich weiss gar nicht, wie es der heisst.
Bruckbad.
Bruckbad?
Ja.
Schinznach Bruck.
Schinznach Bruck. Keine Ahnung, ey. Ein neuer Name, irgendwie Ouagadougou oder so.
Ja. Okay. Das wird ja auch noch auch wieder zu heissen Diskussionen führen. Namens- und Wappenwahlen.
Ja.
Wie der FC heisst.
Das ist ganz wichtig. vielleicht auch noch interessant, der Heidlift. Der hat keine Chance gehabt vor dem Volk. Deutlich abgelehnt worden. Also der muss nicht wieder neu aufgebaut werden.
Ich glaube, noch etwa 70 weitere haben es können überzeugen, oder die 159 Initianten. Oder so.
387 Ja-Stimmen.
Ah, doch.
Es ist eigentlich lustig, dass wir das so schnell können auszählen, weil wir haben es vorher von Italien gehabt und die Stimmen sind immer noch nicht fertig ausgezählt. Also es liegt immer noch kein amtliches Endergebnis vor, nach einer Woche
fast. Geht ja traditionellerweise schon eben ein paar Wochen meistens.
Ja, das ist sogar bei den eidgenössischen Wahlen bringt es das Sinn, das Ergebnis erst am nächsten Tag.
Wirklich?
Ja. Das ist schon fast...
Das ist ein kulturelles Problem.
Ja, das ist eigentlich die Larifaris-Kultur da im Süden. Weißt du, da Dolce Vita und so, Siesta und...
Ach, ich frage mich wirklich manchmal, wie schwierig das eigentlich ist, so Stimmzettel auszählen. Ich komme auch manchmal nicht ganz draus.
Ja, das ist wirklich ein Organisationsproblem, oder?
Also so Workforce, wie viele Leute das da beteiligt sind.
Ja, und eben, wie es organisiert ist halt. Da muss man halt schon eine stabile Demokratie sein, um das effizient organisieren. Nationale Abstimmungen, da hat es auch ein eine Überraschung gegeben.
Überraschungen.
Trotz unserer Nein-Parole ist die neue Finanzordnung durchgekommen. Denkbar knapp. Überraschend war eigentlich schon, wie krass deutlich die No-Beilage-Initiative abgelehnt wurde. Das hat mich schon erstaunt, das hätte ich nicht gedacht.
Ah ja, kann man gewonnen.
Ich bin natürlich nicht abstimmen.
Genau. Und sonst, was jetzt noch? Kanton Luzern, da die Wohnungsinitiative,
ja,
die ist auch abgelehnt
worden. Ja, die hat keine Chance gehabt. Ja. Und eben, Kriens ist jetzt eine Stadt, das ist auch noch cool. Und hat ein neues Wappen. Wichtiger Entscheid.
Das ist eigentlich leicht abgeändert worden. Was hat der St. Gallus etwas anderes in der Hand oder so?
Ich weiß eben
nicht. Berge, so denkt
so. Ich weiß eben nicht so genau, was jetzt welche war. Es gibt verschiedene Varianten zur Auswahl gegeben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche als angehört ist.
Die kann man sein. So ein emotionales Thema.
Es geht ja um die Gallus-Sage, wo irgendwie der Gallus irgendwie mit einem Bär zu tun hat und dem eben irgendein Brot gibt. Und bis jetzt war es so, dass es ein St. Gallen-Brot war. Das ist ja der Gallus, oder? Und sie haben jetzt wollen Luzerner Wecken drauf. Ja, um das ist die Diskussion gegangen bei diesem Wappen.
Ja.
Ja gut, dann würde ich sagen,
ist es das
für diese Woche.
Machen wir den Sack zu.
Machen wir den Sack zu, genau. Ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, gut. Gute Woche.